Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast für die gelingende Unternehmensnachfolge und die zukunftsfähige Unternehmenskultur. Heute geht es wieder einmal um die Unternehmensnachfolge, und zwar nicht um die interne Nachfolge, in der wir ja selbst tätig sind, sondern um die externe Nachfolge, konkret den Unternehmensverkauf. Dafür habe ich mir heute als Gast Jannik Elhag von EM Quadrat Consulting eingeladen. Hallo Jannik, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, hi Franz, freut mich, dass ich heute hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf.
Ja, du hattest dich ja gemeldet im letzten Jahr. Das fand ich ganz toll, weil du den Eindruck hattest, dass wir viel über interne Nachfolge gemacht haben, aber noch wenig über die externe Nachfolge. Und da hast du auch absolut recht. Wir hatten letztes Jahr schon mal einen Podcast geplant, der dann nicht zustande kommt. Ich denke aber, es passt sehr gut im Moment, denn man sieht ja eine deutliche Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren, dass die interne Nachfolge, das kann ich ja auch erkennen, Schritt für Schritt zurückgeht. Die Nachfolger gibt es entweder gar nicht mehr, weil einfach auch die Demografie hier zuschlägt, oder die Jungen wollen auch gerne etwas Eigenes machen. Und auch die Nachfolge aus den Unternehmen ist nicht immer leicht aufgrund der schwierigen Finanzierung. Und darum denke ich, dass der Verkauf für viele eine ganz wichtige Alternative geworden ist. Und bevor wir da genauer hinschauen, stell dich doch bitte kurz vor mit deinem Unternehmen und dann schauen wir mal an, wie du über diese Themen denkst.
Vielen Dank für das Intro. Ich glaube, du hast da schon ein, zwei Themen richtigerweise angesprochen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Jannik Elhag, mein Name. Ich habe selber einen Hintergrund in Finanzwissenschaften, habe das in Berlin und Frankfurt studiert, dann bei verschiedenen Banken meine ersten Berufserfahrungen gesammelt und bin dann zu einer sehr erfolgreichen deutschen Beteiligungsgesellschaft aus München gegangen, die also professionell in deutsche KMU-Unternehmen investiert. Ja. Und habe in diesem Zusammenhang natürlich ja viele Unternehmenskäufe begleitet in verschiedenen Sektoren, auch in verschiedenen Größenordnungen. Und habe dann vor knapp 5 Jahren mich dazu entschlossen, mein eigenes Unternehmen, die EM Quadrat, zu gründen. Und da aus unserer Sicht eine gewisse Beratungslücke anzugehen, nämlich Unternehmern im klassischen Mittelstand eine hochprofessionelle Beratung anzubieten, wenn sie gedenken, ihr Unternehmen zu verkaufen. Und das in der Größenordnung, wo vielleicht viele klassische Banken sagen, das ist noch zu klein für uns. Ja.
Wo stehst du da, wenn du sagst, ein bestimmtes Größensegment deckt dir ab?
Also unsere Kunden sind wirklich im Regelfall Eigentümer geführt. Das ist jetzt noch kein Größenkriterium, aber die meisten sind wirklich Unternehmer durch und durch. Im Regelfall an den Mitarbeitern ein bisschen schwieriger zu bemessen, weil sehr von der Branche abhängig, aber ich würde mal sagen, einen Ertrag erwirtschaften die ein Betriebsergebnis irgendwo zwischen 1 Million Euro am unteren Ende und 5-6 Millionen Euro am oberen Ende.
Was hat dich motiviert oder was begeistert dich an diesem Segment, dass du dich dafür entschieden hast?
Also super viel. Ne? Ich glaube, es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Es ist ein sehr komplexer Prozess, der für viele Unternehmer einmalig im Leben ist. Und wenn ich jetzt so eine Sache ins Schaufenster stellen müsste, was mich wirklich begeistert, was auch über die Jahre nicht langweilig geworden ist und auch nicht langweilig werden wird, sind einfach die sehr unterschiedlichen Geschichten, die mit jedem Einzelnen dieser Unternehmen irgendwo verknüpft sind. Ja, das kann der Familienbetrieb in der dritten Generation sein. Es kann auch relativ junger Unternehmer sein, der einfach mit 20, 30 Jahren schon sehr erfolgreich ist. Und jedes Unternehmen ist für sich genommen irgendwo spannend. Und sich da immer wieder neu reinzudenken, das hält einen auf jeden Fall wach und lebendig.
Ich denke, das ist auch was wir gemeinsam haben, denn auch in der internen Nachfolge geht es ja genau um die gleichen Fragestellungen. Es geht darum, etwas zu erhalten oder in eine neue Zukunft zu führen. Und es ist natürlich ein unglaublich spannendes Arbeiten mit Unternehmern, die ihr Herzblut in etwas eingebracht haben über Jahrzehnte. Dann dort so einen Veränderungsprozess, der ja nicht nur fachlich und finanziell wirksam ist, sondern natürlich, du hast das schon angesprochen, auch die emotionale Komponente eine große Rolle spielt. Was sind denn das für Situationen, wo du geholt wirst? Was findest du da vor?
Also grundsätzlich sehr individuell unterschiedliche Situationen. Ich glaube, im deutschen Mittelstand herrscht grundsätzlich der Unternehmertypus vor, der einfach schon auch altersseitig etwas fortgeschrittener ist. Das ist oft der Moment, der das auslöst, ne? Dass man sagt, man kann absehen, dass die eigenen Kinder vielleicht keine Nachfolge antreten wollen. Man ist vielleicht um die 60 und möchte das Ganze nicht mehr ewig machen. Ja? Das ist allein ob der Struktur des deutschen Mittelstands eine große Kundengruppe. Es gibt aber auch unterschiedliche andere Anlässe, ja. Es gibt manche Industrien, die haben sich wahnsinnig toll in den letzten 5, 6, 7 Jahren entwickelt. Da sieht der Unternehmer einfach auch eine Möglichkeit, sein Lebenswerk zu monetarisieren, befürchtet vielleicht auch, dass es nicht die nächsten 10, 20 Jahre so weitergeht. Ist also auch durchaus ein Anlass oder persönliche Gründe, ne, die einfach dazu führen, dass man vielleicht neue Prioritäten im Leben setzt vielleicht einfach anderen Interessen auch ein Stück weit nachgehen möchte. Ja, weil der Unternehmer wird, glaube ich, oft so ein bisschen wie eine Maschine dargestellt. De facto ist es aber natürlich auch ein Mensch, der auch neben seinem Unternehmen vielleicht noch ganz andere Interessen hat. Ja.
Und wenn wir bei diesem klassischen Unternehmer bleiben, den du jetzt beschreibst, der ist vielleicht schon 60. Ich habe gerade gelesen im neuesten Nachfolgereport, im Durchschnitt, glaube ich, sind sie bei 63 inzwischen, die Übergeber oder Abgeber. Wie kommt er zu dir? Hat der vorher schon andere Dinge versucht? Weil es ist ja immer noch so, dass man liest, 2/3 der Unternehmer würden am liebsten innerhalb der Familie oder des Unternehmens übergeben, oder hatten die schon lange daran gedacht, das Unternehmen zu verkaufen, oder kommt es ganz kurzfristig auf dich zu? Was ist da eher deine Erfahrung?
Ja, also meine Erfahrung ist, dass viele Unternehmer die Komplexität und auch die Dauer dieses Prozesses eher etwas unterschätzen und eher etwas zu spät sich da konkrete Gedanken machen. Ich glaube, die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich, aber meistens verständlich. Ja, aber in der Tendenz kommen die Unternehmer meistens mit einer Zeitplanung, die sehr sportlich ist, dann zu uns. Und das soll gar nicht heißen, die Zeitplanung bis zum Abschluss eines Verkaufs, sondern beachten zum Beispiel nicht, dass sie mitunter noch mal ein halbes Jahr, Jahr, 2 Jahre im Nachgang irgendwie als Berater oder auch noch als Geschäftsführer vor Ort gebraucht werden. Ja, das ist de facto so. Ja, ob der Kanäle, da gibt's natürlich ganz unterschiedliche Kanäle, wie sie bei uns landen. Ja, oft werden wir weiterempfohlen von existierenden Kunden. Ja, aus fast jedem historischen Mandat wird irgendwann in der Zukunft wieder ein Mandat von einem bekannten Unternehmer oder sie kommen über andere Vertrauenspersonen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Vermögensverwalter. Das sind oft typische Wege, wie die Leute auf uns stoßen und auf uns zukommen.
Und jetzt ist es ja bei der internen Nachfolge so, dass es oft ja nicht ganz einfach ist, an den Sohn zum Beispiel oder die Tochter oder wen auch immer, den Enkel oder sonst wen zu übergeben. Also es gibt sowas wie ein Loslassthema, an dem ja durchaus auch eine Menge von Übergaben scheitern. Wie ist es denn bei euch? Das heißt, da bist du der Partner und auch natürlich der Käufer, also zwei andere Personen, die der Verkäufer ja noch gar nicht kennt, noch nicht lange kennt. Wie geht's dem denn damit, sein Lebenswerk, sein Baby, wie man so schön sagt, hier jetzt mit zwei Fremden in Anführungszeichen weiterzugeben? Was passiert da? Wie kommt der emotional auf euch zu?
Also emotional ist es fast für alle Unternehmer ein aufwühlendes Thema. Ja, und auch was du hier richtig ansprichst, ist, wir sind häufig fremde Personen. Es geht häufig um die größte monetäre auch Entscheidung des eigenen Lebens. Es geht auch in anderen Bereichen um eine sehr weitgreifende Entscheidung. Was mache ich nach meinem Ausscheiden? Wie geht's der Firma nach meinem Verlassen? Und da ist es einfach ungemein wichtig, dass dieser Unternehmer ein Vertrauensverhältnis zu einem entwickelt. Ja, als Berater, da ohne geht es nicht. Deswegen ist es für uns super wichtig, dass wir sehr schnell auch persönliche Treffen mit den Kunden von uns haben, dass wir auch immer zu unserem Wort stehen und zwar auch nur bei kleinsten Sachen. Ja, wenn ich sage, du kriegst Dienstag von mir eine Nachricht, wirst du Dienstag von mir eine Nachricht bekommen, weil einfach eine Konsistenz irgendwo geschaffen werden muss, dass dem Unternehmer klar wird, hey, der mir gegenüber sitzt, ist seriös, der hat meine Interessen im Kopf und beachtet diese Interessen. Und gerade auch auf dieser emotionalen Reise, die du da ansprichst, ist es natürlich super wichtig.
Du hattest mal in einer unserer Gespräche das Wort Rollenwechsel für den Unternehmer besprochen. Beschreib doch mal, was du genau damit meinst.
Ja, gerne. Also ich meine, davor ist man der Unternehmer, man ist häufig der Geschäftsführer, man hat quasi eine recht hohe Position im eigenen Unternehmen, wird auch als Führungsperson da wahrgenommen. Auch außerhalb vom Unternehmen, bei Kunden, bei anderen Partnern wie Steuerberatern, Banken etc. ist man natürlich wer als der Unternehmer, der für Firma X steht. Ja. Und in dem Moment, wo ich hier loslasse, wo ich da aus dieser Verantwortung rausgehe, gehe ich aber natürlich auch ein Stück weit aus dieser Rolle raus. Ja, soll heißen, spätestens dann, wenn ich die Geschäftsführung auch abgebe, ist natürlich wer anders Chef in meinem ehemaligen Unternehmen. In dem Moment, wo ich die Gesellschafterrolle abgebe, habe ich auf gesellschaftsrechtliche Entscheidungen rund um dieses Unternehmen wenig bis keinen Einfluss mehr. Und das ist natürlich schon eine fordernde Aufgabe für viele Unternehmer. Ja, weil es der Kern, die Quintessenz, wenn man so möchte, des Unternehmertums ist ja auch oft durch eine große Unabhängigkeit geprägt. Und an dieser Stelle verändert sich das natürlich in dem Moment.
Das heißt, er wird dann von anderen auch gefordert und muss ein Stück liefern sozusagen, damit ihr eure Daten, Informationen, all das bekommt. Das heißt, das Blatt wendet sich. Erst ist er derjenige oder sie diejenige, die von anderen etwas möchte und plötzlich kommt er in die Position, dass andere was von ihm möchten.
Genau, und auch in eine Position vielleicht zusätzlich, wo er selbst unerfahren ist, wo er selbst auf Hilfe angewiesen ist. Ja, also nicht nur inhaltlich im Sinne von, ich brauche jetzt A von dir, sondern eben auch, wo er vertrauen muss. Ja, also als Anführer im Unternehmen vertrauen ja auch häufig die 10, 20, 50 oder 100 Mitarbeiter dem Unternehmer ihr berufliches Wohl irgendwo an. Und plötzlich dreht sich auch an dieser Stelle natürlich ein bisschen der Spieß um, wenn man so möchte.
Warum macht es jetzt Sinn für ein Unternehmen, für einen Unternehmer, sich einen externen Berater wie dich zu holen? Ihr arbeitet ja auch nicht ehrenamtlich, das heißt, er muss ja auch einen Teil dafür an Geld investieren. Was sind denn so die Benefits, die ihr einbringt, damit das Unternehmen in gute Hände kommt?
Ja, also vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Ne? Das ist schon eine hochspezialisierte Dienstleistung. Ja, ich hatte schon erwähnt, das ist häufig das Geschäft, was man als Unternehmer abschließt mit den weitreichendsten finanziellen wie privaten Konsequenzen. Und da sollte man sich, ist jedenfalls unsere Erfahrung, dann auch professionell beraten lassen. Ja, und das fängt quasi ganz am Anfang an, wie stelle ich überhaupt mein Unternehmen dar? Ja, also vielleicht sogar noch einen Schritt vorher, wie bereite ich überhaupt auf, was mein Unternehmen ist? Ja, also Produkte, Marktfragen zu klären, Finanzfragen zu klären, vielleicht da auch schon mal nachzujustieren. Ja, also ich sag mal, der berühmte etwas überdimensionierte Firmenwagen, das ist in einem Verkaufsszenario vielleicht nicht ideal. Und geht dann aber weiter, ne? Wie stelle ich das Unternehmen attraktiv dar? Wie identifiziere ich überhaupt mögliche Käufer? Ne? Also da sehen wir ganz oft schon erhebliche Engpässe, dass unsere Kunden gar nicht wissen, wer als Käufer in Frage kommt. Und geht dann aber auch weiter. Am Ende wird ein potenzieller Erwerber, je nach Typ, genauer oder etwas weniger genau prüfen in einer sogenannten Due Diligence. Und wie steuere ich das? Welche Fragen sind da legitim? Welche Fragen muss man vielleicht auch abwehren? Das ist für einen klassischen Unternehmer ja alles Neuland. Ja, und gleichzeitig geht es darum, für diesen Unternehmer die eigenen Interessen zu wahren. Ja, und das kann nicht monetär sein, wie besteht dieses Unternehmen fort als mein Lebenswerk, kann aber natürlich auch dann über so Themen gehen wie, ich habe ja Versprechen an Mitarbeiter, an Kunden, an Lieferanten gegeben, qua meiner Existenz, und geht dann aber auch, sage ich mal, auf eine quantitative Ebene natürlich in die Bedingungen des Kaufvertrages. Ja, welche Garantien muss ich abgeben? Wie lange muss ich garantieren? Und da darf man sich einfach als Verkäufer nichts vormachen. Viele der Käufer machen das sehr regelmäßig. Die wissen genau, worauf sie achten müssen. Die haben da die nötige Professionalität und die wissen auch oft, wie sie das bessere Ende für sich behalten. Ja, und das vielleicht mal so quasi als Grundgerüst. Und dann ein Thema, was in Deutschland ja manchmal etwas beschämend ausgespart wird, geht es ja auch darum, dort einen Ertrag zu erlösen für den Unternehmer. Und ein guter Berater wird den Kaufpreis im Regelfall deutlich steigern. Ja, weniger abstrakt formuliert, zahlt man zwar im Erfolgsfall vielleicht ein paar hunderttausend Euro an einen Berater, dieser sollte aber auch dazu geführt haben, dass der Unternehmenswert vielleicht ein paar Millionen Euro höher ist. Ja, und sich damit um ein Vielfaches am Ende des Tages rechnen. Ja.
Welche Modelle gibt es denn für die Bezahlung der Berater? Gibt es da bessere und schlechtere oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, also ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden zwischen Berater und Makler. Ja, und beide haben sicherlich eine Daseinsberechtigung. Makler werden sich typischerweise relativ gering vorab vergüten lassen und dann im Erfolgsfalle primär bezahlt werden. dann aber auch oft ähnlich vielleicht wie bei einem Immobilienmakler von beiden Seiten. Ja. Ergebnisunabhängig eine gute Beratung zu erbringen, ist für einen seriösen Berater nur dann möglich, wenn er auch irgendwie entweder eine monatliche Gebühr verlangt oder eine Meilensteinzahlung. Ja, also wir erleben häufig, dass Kunden mit Maklern irgendwo nicht so gute Erfahrungen machen, ja, und warnen in der Tendenz auch etwas vor, ich sag mal, vermeintlich günstigen Beratern, die erstmal keine laufende Honorierung verlangen. Ja, weil die Frage, glaube ich, liegt auf der Hand, warum sollte ihnen irgendwer was schenken? Ja, also verschenken tut an der Stelle niemand was. Und meistens hat es die Konsequenz, dass der Berater einen enormen Druck darauf hat, dass die Transaktion erfolgreich durchgeht. Der steckt 6, 9, 12 Monate intensive Arbeit, hunderte Stunden da rein. Und gerade ein unseriöser Berater wird dann am Ende immer zu der Transaktion raten, weil seine eigenen Interessen da einfach überwiegen. Ja.
Jetzt hast du vorhin ja schon mal angesprochen, wie sich ein Verkäufer auf das Unternehmen vorbereiten könnte, so ein paar Tipps gegeben. Was wäre denn so ein idealer Zeitpunkt? Ich weiß, bei uns ist es oft so, dass wir Berater uns wünschen würden, dass die Leute deutlich früher zu uns kommen, damit eben auch noch, eben manchmal gibt es Gebäude in GmbHs, die rausgelöst werden sollten. Also da kann man auch von Jahren manchmal sprechen, wo Vorteile noch erwirtschaftet werden könnten. Wenn du es dir aussuchen könntest, wie viel Vorlauf sollte so ein Unternehmer haben und was sollte alles da sein, bevor er sich dann an einen Berater wendet?
Ja, also rein zeitlich, ne, glaube ich, gibt es drei Phasen. Es gibt die erste Vorbereitung, die erste Beschäftigung mit dem Thema. Da ist die Arbeit im Zweifel noch nicht wahnsinnig intensiv, aber wir geben da gerne unseren Kunden auch teilweise über 1, 2, 3 Jahre hinweg quartalsweise schon mal einen Tipp, ne, wo wir einfach sagen, hey, wir gucken eure Entwicklung an, inhaltlich wie auch finanziell, und sehen hier bestimmte Sachen, die Käufer nicht gerne sehen, und würden vorschlagen, dass ihr da schon mal gegensteuert. Ja. Da ist unsere Arbeit nicht wahnsinnig intensiv, aber es hilft einfach frühzeitig schon mal ein Ziel zu haben und sein Unternehmen darauf vielleicht auch auszurichten. Ja. Abhängigkeiten zu reduzieren. Ne? Solche Themen, das kann ich nicht von heute auf morgen, auch nicht als guter M&A-Berater. Ich kann es zwar etwas weniger dramatisch darstellen, ich kann es etwas schönigen, aber am Ende vom Tag ist es nicht ideal, wenn Sie als Chef noch den gesamten Vertrieb machen oder jeder Kunde bei Ihnen persönlich durchkommt, ja, oder Sie nur einen großen Kunden haben. Und sowas braucht mitunter ja 2, 3, 4 Jahre, da auch eine Abhängigkeit zu reduzieren. Ja, ich glaube, dann gibt es eine zweite Phase, ja, wo es wirklich um die intensive Transaktionsarbeit geht. Ja, das braucht irgendwo 6 bis 12 Monate, je nach Geschwindigkeit. Im Regelfall ist da der Berater weniger der Engpass, sondern meistens der Unternehmer, weil er einfach selber natürlich Tagesgeschäft hat und Tagesgeschäft geht immer vor, richtigerweise. Aber da würde ich mal so 6 bis 12 Monate Zeit budgetieren, und dann muss man aber auch noch damit rechnen, dass man nachher noch als Berater oder sogar Geschäftsführer vielleicht sogar noch für 1, 2 Jahre an Bord bleibt, sodass wir immer sagen, wenn man wirklich quasi gut vorbereitet mit einem Prozess ohne Zeitdruck und auch noch der Möglichkeit hat, danach als Berater zur Verfügung zu stehen, die Sache angeht, sollte man wahrscheinlich schon 4, 5 Jahre einplanen. Ja,
ja, das ist dann doch mehr, als viele so im Kopf haben. Also ich höre dann schon oft, ein Verkauf, der ist ja in 9 Monaten über die Bühne. Aber wenn man dann die Vor- und Nachbearbeitung doch mit dazu rechnet, und natürlich gibt es wahrscheinlich auch die Fälle, wo es ganz schnell geht, wo aus irgendwelchen Gründen der Unternehmer eben auch schnell raus möchte, ist es trotzdem gut, mal so eine Zahl auch im Kopf zu haben.
Genau, also soll auch gar nicht heißen, dass das Ganze nicht in 6 bis 12 Monaten geht. Ja, also ja. Am Ende des Tages geht auch die reine Kerndienstleistung, sage ich mal. Ja. Problem ist dann halt oft, man hat das Unternehmen vorher nicht auf Profitabilität optimiert, soll heißen, man kriegt vielleicht geringere Kaufpreise. Oder dadurch, dass man nicht mehr als Berater zur Verfügung stehen möchte, danach übernimmt der Käufer gewisse Risiken, die er sich halt vergüten lässt. Und vergüten lässt er sie sich meistens indirekt, indem er halt etwas weniger bezahlt. Ja. So, und das
als kommen wir ja auch manchmal rein, wenn zum Beispiel, wie du sagst, wenn das Unternehmen keine Struktur hat, alles auf den Unternehmer zugeschnitten ist, dass wir dann auch erstmal ein Jahr oder so mit, ein, zwei Jahren mit dem Unternehmen tätig sind, sodass eine neue Struktur kommt, dass es überhaupt verkaufbar wird. Für die meisten Unternehmen, die gehen ja nicht drauf ein, wenn die Hauptperson sozusagen weggeht und der Unternehmenswert ja dadurch deutlich sinkt. Vielleicht magst du ein paar Worte sagen, wer sind denn so die typischen Käufer von diesen Unternehmen?
Also aus Sicht von einem Berater gibt's da unterschiedliche Käufertypen. Ne? Es gibt, das finden oft Unternehmer sehr attraktiv, strategische Investoren, soll heißen Wettbewerber, Kunden, Lieferanten etc., die sich was versprechen davon, ihre eigene Wertschöpfungstiefe zu erhöhen. Ja, das ist oft für Unternehmer recht attraktiv. Gleichzeitig gibt es die professionellen Beteiligungsgesellschaften, ja, die haben verschiedene Namen von Investoren zu Beteiligungsgesellschaft, zu Private Equity Fonds. Die haben häufig etwas andere Vorteile, sind häufig nicht ganz so strategisch motiviert, machen aber nichts anderes als Unternehmenstransaktionen. Das heißt, die wissen genau, worauf sie gucken müssen. Die haben eine sehr hohe Transaktionswahrscheinlichkeit. Ja, das ist ein Thema, was Unternehmer oft unterschätzen. Der Prozess braucht 6, 9, 12 Monate und am Ende ist es sehr ärgerlich, wenn er eine Woche vor Schluss platzt. Ja, und sind insofern oft eine attraktive Käufergruppe. Ja, und dann was wir halt auch zunehmend sehen, ist, dass in vielen Industrien so Konsolidierungsbewegungen stattfinden. Soll also heißen, es bilden sich Gruppen von 5, 6, 7, 10 Unternehmen einer Branche, meistens in Partnerschaft mit einer Beteiligungsgesellschaft, die das Ganze finanziert. Und das ist oft natürlich auch das Beste aus beiden Welten, ne? Die Finanzkraft von einem professionellen Investor mit dem strategischen Rational von jemandem, der in dem Markt schon aktiv ist.
Ja, ich habe gerade gelesen, dass die Family Offices offensichtlich zu einem der ganz großen Player in diesem Segment geworden sind, oder?
Klar, die gibt es auch. Die sind am Ende des Tages für uns auch als recht professionelle Investoren zu subsumieren, ja, sind aber strukturell oft etwas anders aufgestellt, also nutzen oft ihr eigenes Geld oder das Geld einiger weniger Familien, investieren oft deutlich langfristigeren Ansatz. Und klar, der deutsche Mittelstand ist für viele Käufergruppen attraktiv, weil er einfach viele Jahre, Jahrzehnte Bestand hat, weil er oft profitable Firmen bietet. Weil aber auch oft Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bestehen, zum Beispiel was das Thema Digitalisierung oder dergleichen angeht, sodass man auch als Family Office da verschiedene Werthebel für sich identifizieren kann. Ja.
Würden die auch mit jemand wie deinem Unternehmen arbeiten oder arbeiten die dann direkt mit den Verkäufern?
Nein, also die tauchen sehr regelmäßig bei uns auch auf den Listen an, wo wir mit den Unternehmern drüber gehen, zu sagen, ja, Hey, das sind potenzielle Käufer, ne, die 20, 30, 40 Unternehmen würden wir hier ansprechen, da sind die regelmäßig Teil davon. Ja.
Jetzt spielt der Verkaufspreis natürlich eine große Rolle für alle Beteiligten. Vielleicht magst du noch ein paar Worte zu sagen, wie wird denn üblicherweise der Kaufpreis ermittelt und was kann passieren bis zum Abschluss, damit der Verein oder die andere Seite sich in Richtungen verändert, die entweder gut oder schlecht sind. Was gibt es denn da so alles?
Genau, also es gibt ganz unterschiedliche Bewertungsmethoden. Ich glaube, im deutschen Mittelstand die absolut dominierende ist eine Multiplikatoren-Methode. Vielleicht fangen wir mal ganz simpel an und werden dann nochmal im zweiten Gang vielleicht etwas komplexer. Soll heißen, ich erwirtschafte ein Betriebsergebnis, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von 2 Millionen Euro, und in meiner Branche und bei der Größe und mit den gegebenen Strukturen, die mein Unternehmen hat, bekomme ich dafür vielleicht einen Faktor von 6,5. Also jeder Euro Betriebsergebnis bekomme ich 6,50 Euro Unternehmenswert für. Soll heißen, in dem Beispiel wären es dann, wenn ich jetzt hier noch Kopf rechnen kann, 13 Millionen Euro. Ja. Das ist aber erst der Bruttounternehmenswert. Ja, da wird dann noch die sogenannte Nettofinanzposition hinzugerechnet. Das ist vor allem Liquidität, also Kasse, Konten etc., abzüglich der Finanzverbindlichkeiten, ja, also Darlehen, die man vielleicht aufgenommen hat für eine neue Produktionslinie. Und das Ganze ist jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Da gibt es unglaublich viele Variablen, die man beachten muss. Auch hier vielleicht ein Beispiel. Ich hatte im vergangenen Jahr einen Rechtsstreit, ja, der mich 200.000 Euro gekostet hat. Ein professioneller Berater weiß, dass dieser Rechtsstreit nicht jedes Jahr vorkommt. Der hat in diesem einen Jahr das Betriebsergebnis gemindert und der gehört aber auf so einer Bewertungslogik adjustiert, ja, weil man einfach sagt, das hat einmalig das Betriebsergebnis beeinflusst, aber nicht nachhaltig. Und in dem Beispiel zu bleiben, habe ich jetzt nicht 2 Millionen Euro Betriebsergebnis, sondern eben 2,2 Millionen nachhaltiges Ergebnis. Ja. Und in diesem exakt selben Beispiel hätte ich dann bei den 6,5, bei dem Faktor von 6,5 natürlich auch 1,3 Millionen Euro mehr Unternehmenswert. Ja. Woran man schon erkennen kann, der Berater kann sich da sehr schnell mehrfach selber bezahlen an genau so einer Stelle. Das Gleiche ist dann bei der Nettofinanzposition irgendwo ähnlich zu bewerten. Ja, auch das ist keine akademische Zahl, sondern auch da gibt es durchaus Themen, die streitbar sind. Ja, welche Rückstellungen sind eher dem Umlaufvermögen zuzurechnen versus wirklich der Nettofinanzposition, ja. Ich habe als Unternehmer ja ein Umlaufvermögen, vereinfacht gesagt, bestehend aus Rohstoffen, Forderungen und Lieferungen und Leistungen, abzüglich den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Auch hier gibt es manchmal ein Level, was exorbitant hoch ist, ja, wo ich vielleicht eine Sondervergütung für rechtfertigen kann. Aber grundsätzlich, vielleicht um nochmal zum Punkt und zum Ausgangspunkt an der Stelle zu kommen, ein guter erster Schätzwert ist einfach, einen branchenspezifischen Multiplikator auf sein eigenes Betriebsergebnis zu legen.
Ja, und da gibt es ja auch Webseiten, Online-Informationen, die Unternehmer so als ersten Daumenwert schon mal für ihre Branche finden können, wenn sie einfach mal wissen möchten, was wäre denn da grundsätzlich denkbar?
Genau, das ist völlig richtig. Ich glaube, wichtig zu beachten ist einfach nur, der Hebel ist enorm hoch. Ja. Wir reden fast immer über 7-8-stellige Beträge. Und ob man da 10% oder 15% mehr rausholt, macht auch auf dem eigenen Konto einen riesigen Unterschied.
Ja. Ja. Jetzt wird ja diese Bewertung vorgenommen, fließt in die Due Diligence, in all diese Dinge mit ein. Und nachdem das Ganze ja 6 bis 12 Monate dauert, kann es ja auch Dinge geben, die dann noch vorkommen, zum Beispiel im laufenden Geschäftsjahr, die diesen Verkaufspreis oder Kaufpreis nochmal beeinträchtigen können. Welche Beispiele gibt es denn da von deiner Seite? Worauf muss man da achten?
Ja, also auch da, glaube ich, gibt es oft den natürlichen Impuls, wenn man ein indikatives erstes Angebot da liegen hat, zu denken, damit ist die Verhandlung abgeschlossen. Ja, aber die Verhandlung ist dann abgeschlossen, wenn man beim Notar war. Ja, alles davor, egal ob positiv oder negativ, kann den Kaufpreis erheblich beeinflussen und auch die anderen Konditionen. Ja. Faktor Nummer eins und wirklich am allerwichtigsten ist, dass das operative Geschäft wirklich weiter gut läuft. Ja, wenn ich historisch 2 Millionen Ertrag hatte und ich mache dieses Jahr nur 1 Million Ertrag, dann wirft es Fragezeichen auf, die ich nicht im Raum stehen haben möchte. Ja, andersrum, wenn ich natürlich plötzlich 2,5-3 Millionen Ertrag erwirtschafte, gibt mir das als Verkäufer auch einen gewissen Rückenwind, am Kaufpreis nochmal nachzuverhandeln.
Ja, und da ist ja gerade die Situation bei einer ganzen Reihe von Unternehmen eher so dieser erste Fall, wo du sagst, die Situation hat sich eher verschlechtert im Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren. Wenn ich jetzt sage, Halbierung des Profits im letzten Jahr, heißt das auch Halbierung des Kaufpreises oder wie groß siehst du da den Hebel?
Ja, meistens in der Tat sogar fast noch ein bisschen dramatischer, weil ich kaufe ja als Erwerber die Zukunft des Unternehmens. Ja, also gut deutsch gesagt, welche Profite dieses Unternehmen in der Vergangenheit abgeworfen hat, geht mich nichts an. Ich habe davon nicht profitiert und ich werde davon nicht profitieren. Ich muss also als Käufer eine Vision entwickeln, wie viel Profit ich in Zukunft mit diesem Unternehmen erwirtschaften kann. Und da ist es, glaube ich, ein recht menschlicher Reflex, dass die Vision, dass sich das Unternehmen toll entwickelt, leichter fällt, wenn es sich die letzten 2-3 Jahre toll entwickelt hat und weniger leicht, wenn es die letzten 2-3 Jahre nicht besonders gut lief. Da ist automatisch die Sorge im Raum, dass ich mein Betriebsergebnis nächstes Jahr wieder halbiere. Ja.
Ja. Ja, wunderbar, lieber Jannik. Ich denke, für Menschen, die sich vielleicht begonnen haben, für das Thema Unternehmensverkauf zu interessieren oder die vielleicht auch schon erste Schritte unternommen haben, waren das sehr wertvolle Informationen, die du hier rübergebracht hast. Was würdest du denn zum Abschluss einem Familienunternehmer jetzt in Bezug auf das Thema Unternehmensverkauf grundsätzlich empfehlen?
Ja, ich kann mich da, glaube ich, nur wiederholen. Tipp 1, sprechen Sie frühzeitig drüber. Ja, sprechen Sie uns auch gerne einfach an, ja, weil pauschaler Rat ist da ein bisschen schwierig. Ja, sehr individuelle Situationen, sehr individuelles Konstrukt. Aber es ist nie verkehrt, sich frühzeitig drum zu kümmern. Ne? Wenn man dann feststellt, man ist jetzt hier ein bisschen zu früh, man kann es immer problemlos sich einfach 1-2 Jahre nach hinten verschieben, aber die Zeit wieder rauszuholen, wenn man erstmal zu spät ist, ist schwieriger.
Ganz genau. Das Gleiche gilt auch bei der internen Nachfolge. Es ist immer ideal, so früh wie möglich sich darüber Gedanken zu machen. Mehr zum Thema Unternehmensverkauf findet ihr auf der EM Quadrat Consulting Webseite, wie immer auch unten auf der Beschreibung des Podcasts oder auf der Webseite von Wege im Wandel. Ich hoffe, ihr habt wieder Freude gehabt an unseren Informationen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich danke dir, Jannik, für deinen Beitrag und wünsche dir eine gute Zukunft mit vielen erfolgreichen Verkäufen.
Vielen Dank, lieber Franz, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Mach's gut.
Ciao.